Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein gutes Pferd springt knapp. Mit dabei wieder Damian, wie immer.
Guten Tag.
Heute mit Gast. Freut mich total. Unser Gast ist Dr. Sascha Griffith. Der hat mal irgendwann Linguistik studiert, hat in Anthropologie in England promoviert. Da fragt man sich ja erstmal, wie jetzt die Verbindung kommt. Ja, das Spannende ist, er hat dann später noch, also nach der Promotion an der Uni in Bielefeld als Linguist in der Informatik gearbeitet. Stichwort ist da Thema soziale Robotik. Und jetzt mittlerweile viele Jahre später. ist er Experte für Natural Language Processing. Das ist quasi aktuell der heiße Scheiß in der KI. Das ganze Thema ChatGPT, was so gehypt wird, ist im Endeffekt basiert auf dem Thema, dem Seitenthema der KI. Und ist aktuell Mitgründer eines Startups, das KI in den Maschinenbau hineinbringen will. Oder beglücken möchte. Das ist gerade ein schwieriges Thema. Wir sollten ein bisschen aufsplitten, worüber wir uns gleich unterhalten. Magst du einfach zum Einleiten, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas anderes zu dir sagen willst. Ich würde mich freuen, wenn du kurz was zu deinem Startup erzählst, auch wenn das gleich nicht unser Thema sein soll.
Ja, ist auf jeden Fall schön, hier zu sein mit euch. Mein Startup ist Machine to Human Solutions. Wir machen KI für den Kundenservice, ganz spezifisch. Sag ich immer, dass es darum geht, Leuten zu erlauben, miteinander wieder zu reden. Im Kundenservice hat man ja häufig, dass eigentlich eine Person einen Job hat und die andere Person sich gerade über etwas aufregt. Und die Person, die ihren Job machen soll, wird gerade von jemandem völlig wütend angegangen, der überhaupt keinen Grund hat, eigentlich auf diese spezifische Person, die nur ihr Job macht, wütend zu sein. Und die Überlegung war, was könnte man tun, damit das einfach wieder ein hilfreiches Gespräch für beide wird. Und dafür ist es ein Weg, dass man die Verwaltung, die jetzt durch den Computer vertreten wird, da wieder rausnimmt. Das heißt, so ein bisschen inspiriert von sozialer Robotik, Roboter machen, die Tätigkeiten, die sich immer wieder wiederholen, die nicht so interessant sind oder die tatsächlich von der menschlichen Seite des Gesprächs ablenken. Ja, das ist in diesem Fall halt das Tillen, dass Menschen im Kundenservice häufig den Servicefall dokumentieren müssen und deswegen tippen sie nebenbei. Da weiß man aus Forschungsergebnissen, dass halt zum Beispiel bei einer Vorlesung sitzt, hat man nur 60% Aufmerksamkeit oder so. Da merkt man halt auch Leute, die nebenbei Notizen mit dem Laptop machen, haben halt später schlechtere Ergebnisse. Und genau das probieren wir durch die Sprachsteuerung dann wieder rauszunehmen, dass der Kundenservice-Mitarbeiter und die Person, die anruft, eine Unterhaltung führen können und die ganze Schreibenarbeit übernimmt die KI, die wir machen. Das heißt, wir machen eine Abschrift des Gesprächs, das kann man ja sehr gut über Spracherkennung, okay. Und dann benutzen wir moderne Techniken, halt, um eine Zusammenfassung des Gesprächs schon vorzuverarbeiten, und dann kann der Mitarbeiter einfach seine Hände von der Tastatur lassen. Was wir hoffen, dass irgendwann auch passieren wird, woran wir arbeiten, ist, dass das System auch schon Tipps gibt. Es gibt viele Servicefälle, wo natürlich beide Hände auflegen und sagen, mir wurde hier überhaupt nicht geholfen, und der andere, Gott sei Dank, werde ich hierfür bezahlt, sonst würde ich mich gerade schlecht fühlen. Und das kann man halt auch, wenn man halt ein vorausschauendes System hat, ein prädiktives System, kann man halt Tipps geben. Ne? Und darüber hinaus ist der Kundenservice bei vielen natürlich auch eine Quelle, wo das Wissen zusammenkommt. Also wir sprechen jetzt nicht über den Standard-Kundenservice, wo man wirklich wütend anruft, weil man irgendein Problem hat, über das man schrecklich frustriert ist und jetzt einfach seinen Wut an einem Kundendienstmitarbeiter auslassen will. So, wir sprechen hier über zum Beispiel Maschinenbauer, das ist unser spezifischer Fokus, wo ehemalige Außendienstmitarbeiter, also Techniker, sitzen, die früher Maschinen repariert haben, und die sitzen jetzt halt ein paar Stunden am Telefon. Und da läuft halt eine Menge Wissen zusammen. Und nicht nur darüber, wie man Maschinen repariert, sondern teilweise auch essentielle Informationen, darüber, wie zum Beispiel, welche Teile gehen raus oder rein. Nein, macht keinen Sinn. Also wie viele Teile gehen raus und wie häufig geht ein bestimmtes Teil kaputt? Oder warum hält Maschine Typ XYZ häufiger an? Oder warum kauft niemand mehr diese eine Maschine? Wenn man da in keinster Weise irgendwie die Gespräche nachverfolgen kann, weil der eigentliche Zweck bloß ist, ey, schau mal Sekunden vom Hals und macht dabei wirklich so ein bisschen Geld, lässt man halt diese Wissensquelle größtenteils aus.
Ich freue mich total, dass du da bist, weil aus meiner Sicht du sowohl einmal die akademische Seite vertrittst, auf der du sehr, sehr lange tätig warst, auf der anderen Seite aber auch die ganz praktische Erfahrung kennst. Die Verbindung hat man relativ selten. Ich würde heute mal gerne anfangen, ein bisschen niederschwellig, ich hoffe, das wäre genau das Richtige für dich, nochmal ganz kurz einzugehen, Thema KI und was ist da dieses Thema Natural Language Processing und warum ist das gerade aktuell in Form von ChatGPT und anderen so total spannend? Und im Verlauf des Gesprächs hoffe ich, kommen wir noch mal ein bisschen dazu, dann auch drüber zu sprechen. Wie sieht denn da, also was sind da gerade die aktuellen Herausforderungen und wie sieht die Zukunft bei dem ganzen Thema aus? Aber erstmal magst du für uns einmal kurz das Thema KI und speziell diesen Part ein paar Worte zu sagen, dass man es in einfachen Worten versteht?
Ja. Ich habe immer früher gesagt, wenn ich die Vorlesung Künstliche Intelligenz gegeben habe, dass ich kurz mal ein paar Slides zeige. Heute ist 29. August, der Tag, an dem Skynet sein Bewusstsein erlangte. Also zumindest laut der Terminator. Also im Normalfall hatte ich irgendwie, wenn ich die Vorlesung gab, so ein Bild vom Terminator, Wall-E, so ein paar Roboter aus Filmen und dann sagte ich so, und darauf habt ihr euch eigentlich gefreut und jetzt erkläre ich euch semesterlange Suchalgorithmen. Er hat auch, als ich noch Student war, habe ich viel mit Informatik halt auch Kontakt gehabt und KI war für mich, Künstliche Intelligenz war für mich halt Zeug aus Science-Fiction-Filmen. Und es ist schön, dass ich jetzt in der Vergangenheitsform davon rede, weil ich weiß nicht mehr, ob das schön oder schlecht ist, aber seit letztem Jahr hat sich das massiv verändert. Wir haben mit meinem aktuellen Startup im März letzten Jahres angefangen und da war das auch so, wenn ich jemandem sagte, ich mache Künstliche Intelligenz, da sagten Leute, was ist das? Und jetzt, nein, letztes Jahr irgendwann im Herbst, Winter, gehe ich in eine Tankstelle rein und gucke die Zeitungen an und sehe ein Bild von Sam Altman, dem Chef von OpenAI. Und da steht, dieser Mann wird die Welt verändern. Und ich denke so, oh. Und jetzt kann ich halt unten, der Postbote kommt an und ich spreche mit dem und der fragt, was machen Sie eigentlich hier? Und ich sage, Künstliche Intelligenz. Das ist auch das, was die Kinder für ihre Hausaufgaben benutzen.
Ja, gut. Ja, klar.
Jetzt ist es ein Deal. Ja. Es ist eigentlich schön, dass wir gerade Deutsch sprechen, weil mein Professor Alois Knäufe, den ich früher an der TUM arbeitet hat, mal in einem Interview, da hat er auch einen anderen Professor zitiert, aber er sagte mal, KI steht eigentlich für Künstliche Intelligenz und die kommende Informatik. Und das war eigentlich, soweit ich zurückblicken kann, das Thema. Also Künstliche Intelligenz ging in den 1950ern los. Und da ging es wirklich darum, wie könnte man ein Modell eines menschlichen Gehirns oder Geistes bauen. Und da gab es schon damals zwei Strömungen, die Leute, die ein realistisches Modell bauen wollten, das, was man jetzt neuronale Netze nennt, und Leute wie Al Turing, die halt einfach nur eine Rechenmaschine bauen wollten, aber da hatten das Gehirn das auch eine Rechenmaschine. Ich glaube, ein ganz bisschen ist das in diesem Benedict Cumberbatch-Film, The Imitation Game, angedeutet, dass tatsächlich die Damen, die damals den Rechenschieber bedienen, um die Enigma-Maschinen, dass die auch Computer genannt wurden. Und dass der Computer halt von Anfang an menschliche Aufgaben übernommen hat. Ja. Rechnen war bis dahin was nichts konnte, außer dem menschlichen Gehirn. Und das hat man halt nachgebaut. Und so ein bisschen so diese große Vision, wir bauen hier Modelle von menschlichem Denken, ist, glaube ich, in der KI drin. Aber was mir da als Informatik schön sagte, es gibt bestimmte Methoden, bestimmte Algorithmen, die dazu gehören. Also was wir halt die letzten Jahre gesehen haben, ist, dass diese Methoden sich stark verändert haben. Ich bin schon so ein bisschen, wenn jemand KI-Algorithmus, also was haben wir jetzt, A-Star wiederentdeckt oder so, so einen klassischen Algorithmus.
Okay.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob man derzeit basiert alles auf sogenannten neuralen Netzen. Übrigens, sehr schöner Übersetzungsfehler, Terminator 2, da sagt, in der englischen Version sagt der Terminator, my brain is based on a neural network. Und in der deutschen Synchro, in 90er, hatte da niemand Ahnung von, das sieht man in der Übersetzung. Ein neutrales Netzwerk.
Okay. Andeuter. Warte, auf Kleinigkeit muss achten.
Ja, das ist mir damals aufgefallen. Und ich glaube nicht, dass viele darauf geachtet haben. Und man sieht halt an solchen Sachen aber auch, wie das der Zeit voraus ist. Wie gesagt, das war 92, 93 Terminator. Und sie wussten, dass Skynet lernfähig sein müsste. Also wirklich einen Text sagen, was von lernfähig.
Ja, ja.
Und in dem Film geht es ja auch um einen Chip, der anders funktioniert.
Ja.
Und das, was da, also es ist eine neue Art von Chip-Architektur, an der ein Bekannter von mir oder ein Freund von mir, Florian Röhrwald zum Beispiel, arbeitet.
Mhm.
Noble More for Hardware. Die auf Spikes, nicht auf 1,0 ist Strom an, Strom aus, sondern wie stark ist der Strom,
okay,
der gerade durchfließt.
Oh, ja.
Solche Sachen gibt es tatsächlich auch. Also so ein bisschen ist es auch mal so, dass KI wirklich so die Technik von morgen. Und ich habe immer gesagt, aus irgendeinem Grund ist KI, oder jetzt sage ich, KI ist aus irgendeinem Grund auf einmal hier. Vorher war es immer das Nächste, was wir tun.
Ja.
Und sobald wir es geschafft hatten, es hieß immer, also es war schon so, als es Modelle von Denken sein sollte, die 50ern und so, das war irgendwie unerreichbar.
Mhm.
Weltbekannte Intellektuelle wie der Linguist Noam Chomsky haben vom ersten Tag an gesagt, das werden wir nie erreichen. Und der sagt auch heute noch, ja, das ist alles, ne, KI wird ist auch 50 Jahre weg und so weiter. Oder wird nie möglich sein. Und zum ersten Mal ist es so, in den 90ern haben Leute noch an Sachen gearbeitet, die wir heute jeden Tag benutzen, der T9. Der einfach
Voraussage, sehr fortschrittliche Vorhersage von beim SMS-Schreiben, ne? Ja, das ist schon, aber es sind ja viele, häufig täuschen man sich, ne? Ich glaube, Bill Gates hat auch damals gesagt, das Internet wird sich nicht so ganz durchsetzen oder so, der war auch skeptisch, ne? Jetzt verdient sein Laden, ich glaube, die meiste Kohle mit Übers und mit dem Internet, also das sind ja so Sachen, aber diese KI, wenn, wie ist das also, so ein Modell, ne? Also für Leute, die sich da vielleicht gar nicht mit beschäftigen, wie ist das denn so, wenn ich mich mit meinem Freund ChatGPT neuerdings, das ist ja, weißt du, das ist ja mein Freund, mein Angestellter, endlich mal ein Freund, weißt du, nach 45 Jahren, da hätte ich einen gefunden, mit dem unterhalte ich mich, guck mal, mit dem kann ich auch mal fragen, weißt du, Brainstorming und so, da ist aber, wir entwickeln zusammen Ideen, ich habe ihm gestern auch gesagt, er soll sich selber so in zwei Rollen versetzen und mit sich diskutieren und mir da das beste Ergebnis liefern. Ich habe ab und zu das Gefühl, da sitzt ein Mensch auf der anderen Seite. Weil jetzt rein so von der KI, wie ist sowas möglich? Also man spricht da immer, der hat so viele Parameter oder wurde trainiert mit Daten und so weiter. Du bist ja so in dem Thema, für die das so nicht, wie begreift man das Ganze? Dass der weiß, ich gebe irgendwo Worte, ich vertippe mich, ich diktiere da irgendwas rein und die Zusammenhänge stimmen und der entschuldigt sich und bedankt sich und ist nett und höflich und folglich und in unterschiedlichsten Rollen. Wie kann man so eine Software, das ist ja nur eine Software im Prinzip, die einzelne Wörter gefüttert worden ist, wie verbindet man das? Wie ist das so für ein ganz einfaches?
Also jetzt drei Fragen in einem gestellt oder drei
Themen. Ja, guck mal, das ist also mein Schicksal.
Es ist eine Software, ich sage ganz häufig, weil ich ja so lange an Amoeba war, für mich endet meine Arbeit oder irgendwas, wo Code zu Software wird oder wo ein Programm zu Software wird. Deswegen habe ich auch letztes Jahr einen Full-Stack-Developer eingestellt und muss erstmal nachgucken, was das überhaupt ist.
Mhm. Weil
sobald wie was Software wird, für mich war es halt immer Methoden, Algorithmen.
Mhm.
Und dazu jetzt eine sehr interessante Frage eigentlich gestellt, weil du hast von Entschuldigungen gesprochen und von wie er das weiterführt und so. Das eigentliche, also ich werde jetzt nicht erklären, wie ein pre-trained Transformer funktioniert.
Also das Detail müssen wir nicht, das sind nur so für so Außenstehende, die noch nie was davon oder so ein bisschen extra oder nicht, ich weiß so ganz grob, wie setzt man das? Ich weiß jetzt dann irgendwie, dass dann einem Wort bestimmte Parameter, Eigenschaften zugeordnet werden und wie auch immer und die dann irgendwie in dem Moment zusammengesetzt werden, Wahrscheinlichkeiten errechnet werden, bei ChatGPT tippt währenddessen, also der, ich, soweit ich das weiß, hangelt der sich von Wort zu Wort. Ist das so, dass der das eine Wort eintippt und dann irgendwie wieder hintenrum Rechenleistung und das versucht zusammenzubauen? Also das ist so.
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Benutzt ChatGPT, ist es Wort zu Wort?
Ja.
Und ich würde sagen, nein. Was es ist, ist tatsächlich, also die nennen, OpenAI nennt das Tokens und hat nie genauer definiert, was das heißt. Token heißt halt bloß, was würde ich, Vertreter oder Platzhalter oder ein, ich weiß nicht, ob wir ein Token ins Deutsch übersetzt. Aber lustigerweise habe ich dazu irgendwann Forschung gemacht, tatsächlich kurz bevor das aufkam. Also ich war so, das ist ja ganz häufig so, es gibt Trends und mehrere Leute gehören dazu und irgendwie wird es dann zugeschrieben.
Ja.
Komplexitätstheorie oder Wahrscheinlichkeitstheorie, haben irgendwie zwei, drei Leute gleichzeitig dran gearbeitet, irgendwie wird es halt auch Platzwortzahlen gehängt oder so. Was es eigentlich ist, ist, Sprache ist extrem regelmäßig. Und zwar von so Sachen wie, das gilt immer als das einzige Gesetz der, also was den Status als naturwissenschaftliches Gesetz hat, Sims Law, das ist leicht zusammengefasst als häufige Wörter sind immer kurz und wenige häufige Wörter sind lang.
So, no, wie das ist
kurz, selber kurz.
Ja.
Oder der, die, das, alle unsere Artikel sind lang. Es wäre sehr seltsam, wenn, wenn ein Wort wie Aquarium Untergestell nicht nur noch wäre, sondern
okay,
so ein Artikel.
Ja.
Und Zips Law ist bloß, oder Zips Gesetz oder Gesetzmäßigkeit ist halt bloß eine der vielen wirklich großen Regelmäßigkeiten von Sprache. Und die sind aber eher auf der wahrscheinlichkeitstheoretischen Ebene. Das heißt, ich kann ein sehr, und das müssen wir auch können, wir können so gut Sprache verarbeiten, weil Sprache extrem regelmäßig ist. Es gibt Studien, dass, wenn wir uns jetzt hier unterhalten, wir unterhalten uns hier gerade sehr gesittet, und es ist ja auch ein Stück weit kulturabhängig, aber im Durchschnitt sind es nur 250 Millisekunden zwischen dem, was eine Person sagt und der andere antwortet.
Okay.
Und das ist extrem wenig. Das heißt nämlich, im Durchschnitt heißt das, dass Leute auch sehr häufig überlappen.
Mhm.
Und dann gibt es andere Leute, bei denen man 30 Sekunden zählen muss, bis die mal was antworten, ob das, was er gesagt hat.
Ja.
Aber 250 Millisekunden reichen nicht mal aus, um ein einzelnes Wort aus dem Gehirn wieder rauszuholen.
Mhm.
Das heißt, eigentlich muss ich schon wissen, was ich gleich sagen werde, bevor der andere fertig mit seinem Satz.
Genau, ja.
Du hast es auch gerade gemacht. Du wusstest, wann mein Satz endet. Du wusstest, an welcher Stelle du.
Genau.
Ja. Zu, ja, genau das können wir nicht. Und ja und so. Wenn wir nicht die ganze Zeit das machen würden, was ChatGPT macht, wird errechnen die Wahrscheinlichkeit des nächsten Zeichens. Und Zeichen könnten jetzt. Also für einen Linguisten, der irgendwie formalen Greek gelernt hat, ist Zeichen so alles. Ne? Also ein Buchstabe, ein Laut, ein Wort. Aber tatsächlich kann man Wörter in sogenannten, also der Linguist würde von Morpheme sprechen, in Sinneinheiten. Und weil sich den, weil einfach mal Text in den, in den Tokenizer, also es gibt so Dinge auf der OpenAI-Website, wo man sich angucken kann, wie viele Tokens hätte das? Also was würde mich das kosten, diesen Text irgendwie zu verarbeiten? Und dann sieht man sowas wie ja, Aquarium untergestellt würde wieder in Aquarium unter und G und Stell. Und G-Stell ist jetzt nicht das Wort, sondern G ist irgendwas, was bedeutet. Es gibt ganz viele Wörter, die mit G anfangen. Gefahr. Und dieses G hat eine bestimmte Bedeutung, es ist größtenteils grammatisch. Und das ist halt die Sache, du kannst der, die, das, D bedeutet Artikel und ER, AS und IE bedeuten halt, welches Geschlecht es ist. Das ist eine Sprache, hat sehr regelmäßige Sinneinheiten. Und diese Sinneinheiten, das Lustige ist, wenn man zum Beispiel Deutschtext in diese Tokenizer reinwirft, sind alle Umlaute markiert worden. weil sie sehr viel Information haben. Sie haben nicht Information darüber, um welche Sprache es sich gerade handelt.
Ja, okay. Also,
aus der weit oberflächlichen Sache, das wunderte mich, als ich das sah, und da dachte ich, es macht Sinn, weil da ist Information drin. Also es sind Informationseinheiten, die mit einer gewissen Regelmäßigkeit passieren. Und das ist eigentlich was, also auch der Transformer, und da bin ich jetzt ein bisschen Außenseiter, also diese bestimmte Architektur von neuronalen Netzwerk ist nicht die Magie hier, sondern die Magie ist, dass man dieser Regelmäßigkeit von Ketten von Informationseinheiten sehr modelliert. Genau. Und das kann man halt, wenn man sozusagen die komplette Sprache des Internets da reingesteckt hat und jetzt weiß man, wie wahrscheinlich ist es, dass X auf Y folgt. Ja. Und genau dadurch hat man sozusagen diesen Mechanismus rekreiert, den wir jetzt zum Beispiel beim Wann bin ich jetzt wieder da?
Wann bin ich wahrscheinlich? Der redet schon die ganze Zeit.
Wann ist er fertig?
Wann ist er soweit?
Nee. Und genau das ist aber genau diese Regelmäßigkeit. Konntet ihr jetzt, also Andreas wusste zum Beispiel gerade, wann er Witz machen kann. Du wusstest, wann du wieder was sagen kannst. Genau das ist der Punkt, wo ChatGPT auch aufhören würde, einen Text zu schreiben. Aber ChatGPT sieht keine Wörter da. ChatGPT kann dann.
Nur Wahrscheinlichkeiten.
Was ist das nächste? Und es ist eigentlich überraschend, wie wahrscheinlich.
Wie könnten dann die Informationen da sein? Also, verstanden habe ich, ich finde das auch total spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie kommt jetzt die gewünschte Information in den Text?
Weil der Rosette fragt halt. Hier, wie funktioniert Schrödingers Katze? Und der Nächste fragt, wann waren wir das letzte Mal auf dem Mond? Also wie kommt die Information da rein?
Vor allem auch genau das ist auch das, was ich, du sagst ja auch, einerseits schreibt er einen Text, dann sage ich, aber schreibt das aus der Ich-Perspektive. Oder schreibt das polarisierend oder bau da Diskussionsgrundlage ein. Was auch immer. Es ist immer derselbe Text, es ist immer derselbe Chat und es ist immer grundsätzlich was anderes. Also irgendwie hat er dann doch, Zusammenhänge. Ja, Gefühle hat er nicht, aber Zusammenhänge. Obwohl Bewusstsein hat er auch nicht, wobei das Google ja mal behauptet hat, dass der was entwickelt hat in der Richtung. Aber rein technisch gesehen, wenn du jetzt sagst von Wort zu Wort, er muss ja aber trotzdem immer noch das Gesamte den gesamten Kontext im Blick haben und dann, dass die Wahrscheinlichkeit des nächsten Wortes, ob da jetzt du oder sie kommt oder das Ganze gefühlvoll oder nicht oder im Scherz oder locker geschrieben oder sonst was, das ist ja auch eine Sache, die irgendwie in irgendeiner Weise an irgendwelche Stellen stecken muss. Ist das so aus den Trainingsdaten, wo er dann sich sagt, so wurde trainiert und das ist lustig und das ist ernst und das ist so das neutral? So, weißt du, was ich meinte? So, wie er so diese Wahrscheinlichkeiten, die sind ja, das ist ja nicht nur so von Wort zu Wort, sondern auch irgendwie ein bisschen höher aufgehängt, muss das ja auch sein, ne? Oder sehe ich das jetzt zu dramatisch? Also als Philosoph könnte man sich fragen, bin ich tatsächlich auch nur ein stochastischer Papagei wie ChatGPT? Bin ich überhaupt mehr als das? Und das ist tatsächlich. Das war eins meiner Forschungsgebiete, die nicht mit der technischen Seite zu tun hatte. Das nennt sich Mind Attribution, also Geistzuschreibung. Und das ist fast meine Antwort darauf. Ist das, wie kommt die Information da rein? Nein, ich sehe sie. Also, was auch immer ChatGPT da zusammenschreibt, wir sehen die Information da drin als Menschen. ChatGPT weiß nicht, dass es gerade irgendwas Informatives geschrieben hat oder dass es gerade irgendwas Sinnmachendes geschrieben hat. Es weiß das, wenn es dafür belohnt wird oder sinn wird. Aber eigentlich ist es bloß. Also viel mehr dazu kann man fast nicht sagen, aber wie ich es technisch erklären könnte, jetzt zum Beispiel, wie kommt die Information da rein? Eine interessante Sache, die Leute auch immer noch überschätzen und tatsächlich auch Leute, die sich damit auskennen, ist, ich weiß nicht, ob das mal einer von euch probiert hat oder die Zuhörer hier, ChatGPT zu sagen, schreib mir mal einen Text, der 200 Wörter hat oder 30 Wörter.
Ja, das mache ich ganz oft. Ich muss ja immer, es gibt ja immer Limits und Begrenzungen und da sage ich mal 20, 30 Wörter. Er kommt dann nicht immer 100% an die Begrenzung dran. Er hält sich dran, aber ab und zu rutscht er mal ein bisschen drüber, mal ein bisschen drunter. Also nicht hundertprozentig so, so gefühlt. Ne?
Das kann ich mich nicht zählen. Das ist der Witz. Also, es meint sogar Sachen falsch, die... Also es kann einfach nicht zählen. Und das, eigentlich, was es nicht kann, erklärt einem, wie es funktioniert. Also es gibt dieses... ich kriege das Beispiel jetzt raus, wenn 5 Maschinen 5 Minuten brauchen, um 5 Teile zu bauen, wie viel Zeit braucht 10 Maschinen um 10?
Jetzt bin ich raus.
Ja, das ist genauso wie wenn ein Ei 5 Minuten zum Kochen braucht, um gut zu sein, wie lange brauche ich für 10 Eier?
And dieselben 12 Minuten.
Und bei den Maschinen ist das ähnlich, verdoppelst du ja nur und nicht verfünffacht das oder ähnliches,
Also
wenn du es aufbaust.
Die Zeit verändert sich nicht dadurch, dass die anderen beiden sich verändern. Teile 5 Minuten brauchst mit 5 Maschinen, dann brauchst du für 10 Teile, für 10 Maschinen 5 Minuten.
Ja, exakt.
Also ich hoffe, wir haben es jetzt irgendwie nicht, dass irgendwie jemand das nochmal nachrichtet und sowas.
Da jetzt. Also schreibt in die Kommentare
hier. Menschen machen es falsch und GPT macht es genau falsch.
Ja.
Und also zumindest die Dreier-Version konnte es
ruhig.
Sehr ähnlich. Ich hatte gerade ein sehr gutes Beispiel, ist es mit halt den Zeichen. Ja? Wenn ich ihm sage, 140, schreibe was, 140 Zeichen, guckt es sich den Kontext an, in dem es diese Formulierung 140 Zeichen gehört hat. Und das ist entweder SMS oder Tweets. Und dann gibt es dir was, was wie eine SMS oder ein Tweet aussieht. Okay. Es gibt dir nicht was.
Ist ja spannend. Also wo ist schon mal das Wort 200 Zeichen gefallen, guckt sich den Text quasi an und versucht jetzt halt in derselben Art einen Text zu machen, ohne zu verstehen, dass es 200 Zeichen sind, sondern
das auch. Also es war jetzt wie Text.
Also er kommt durcheinander, wenn ich sage, ich hätte gern 5327 Zeichen, weil das den Kontext findet er nicht so schnell.
Ja, genau. Also wobei ich mir auch sage, weil ich wirklich, das kann schon sein in der Richtung, aber ich sage mir auch mal, mach mal, weil ein Blogartikel, was weiß ich, irgendwie laut irgendwelchen Studien wieder, was weiß ich, 300 Wörter soll er ja haben, ungefähr, damit er schnell und gut erfasst und wie auch immer Suchmaschinen optimiert. Und das kriegt er ja auch, das kriegt er hin, ich habe es ja noch nicht nachgezählt, ne? Also eine Wörter, aber von der Länge, von der Sache her passt das dann, wenn ich ihm sage, mach das, wenn ich ihm sage, mach daraus jetzt aber einen Post für, weiß ich, für LinkedIn, für Instagram, für TikTok, dann unterscheidet er sogar dazwischen, also er unterscheidet sogar, er schreibt den Post für LinkedIn anders, als er den für Instagram und als er den für TikTok schreibt. Bei dem einen macht er mehr Emojis da rein, weil das war für bei Insta ein bisschen so edes. Bei LinkedIn formuliert er schon ein bisschen anders und ein bisschen, weißt du, so ein bisschen weniger Emojis und ein bisschen anders formuliert, so ein bisschen so zum geschäftlichen ist Teil. Das heißt, du musst ihm ja nicht sagen, formuliere den Text in einem besseren Stil oder einem geschäftlichen, sondern du sagst ihm, ich brauche das für LinkedIn. Oder weiß er schon, wie er damit umzugehen
hat. Das ist ja genau für das, was Sascha gesagt hat. Ne?
Also
er guckt nach einem Kontext und schreibt das. Und wenn der typische Kontext auf LinkedIn, was weiß ich, 300 Zeichen sind oder 50, dann gibt er genau das halt auch wieder raus.
Ja, naja, das ist auch geschafft. Das ist auch, und auch Sachen, das ist ja auch so, ich probiere das Experiment da ständig mit. Ich hau ab und zu auch mal E-Mails, einfach nur E-Mails rein. Also wenn Leute bei mir irgendwelche Fragen stellen, ne, ich will Kommentare oder ab und zu schicken sie mal eine E-Mail und dann, man kennt sich ja so nach dem Motto, wenn man nicht ein Video gesehen hat, kennt man sich ja oder kann man auch Fragen stellen. Und wenn ich ja keinen Bock habe oder wenn das zu Ding ist, dann nehme ich einfach die Frage aus der E-Mail, mach das da rein. Und dann sage ich ja nichts dazu. Ich sage ja nicht, das ist irgendwie eine E-Mail oder das ist eine Frage oder dass er darauf antwortet. Ich mache nur den Text rein, drücke Enter und er antwortet mit einer Lösung, bedankt sich für das Kommentar, für die E-Mail, für die Anfrage und so weiter und er stellt mir einen kompletten Text mit Lösung. Ich habe das teilweise, nehme ich das, kopiere das da rein, es ist perfekt.
Ja.
Ne? Also mittlerweile mit diesen seit ein paar Tagen, mit diesen Custom Instructions, kannst du ihm ja sogar sagen, wer du bist, dass du nicht jedes Mal sagen musst, formuliere das locker, formuliere das dies und jenes und dann ist das fertig. Das ist also genialer, geht's kaum noch. Ne?
Aber sehr auch hoch variabel, tatsächlich sehr, sehr peinlich. Vor 2 Wochen oder so habe ich tatsächlich KI-Podcast mitgemacht und der mich da interviewt hat, der Podcast-Gastgeber, hatte mich nach einer Biografie gefragt, zum einen kleinen Nennen hier, wie Andreas gerade vorgemacht und so, das ist jetzt das Schlimmste und so. Ich tue mich da super schwer mit und habe tatsächlich ChatGPT gefragt, ob er, ich habe immer wieder Informationen gegeben über mich und Sachen, die ich gern genannt haben würde, und dann mach's im Stil von bla bla. Und irgendwann war ich, und dann sagt man, mach's mal nochmal kürzer oder so. Mhm. Und dann habe ich das in die E-Mail rein. Ich habe da so, okay, jetzt haben wir eine gute View für mich. Hier ist die E-Mail beantwortet, die man auch mal. Und dann hat es eine Antwort und ich habe die einfach rüber kopiert und abgeschickt. Und ich so, oh, ist das peinlich. Weil da stand tatsächlich am Anfang Dear Recipient, also lieber Empfänger. Mhm. Und ich so, oh, ausgerechnet diesem KI-Typen. Und er antwortete aber damit, ey, aber alle meine E-Mails macht bitte eure Chat, die verstehe es komplett.
Ja, dann ist es so, aber wenn es auffällt, dann ist es natürlich, es ist so blöd, ne? Aber es ist, es hilft schon um ein Vielfaches, ne? An vielen, vielen Stellen. Weil du bist ja doch skeptisch, ne? So ein bisschen. Du nutzt das zwar, aber nicht so.
Ja, deswegen finde ich es auch übrigens total super, dass du hier bist. Ich bin immer der diese Datenschutzbedenken
mit. Ja, genau.
Weil ich fing schon mit DeepL, also mit normalen Englischübersetzern an, wo oftmals in einem Unternehmenskontext aber hier Copy-Paste alles rein, da steht der Kundenname drin oder Lieferant, Kontext, der manchmal vielleicht sogar ganz spannend ist und noch nicht patentiert beispielsweise, aber rein übersetzen lassen. Und jetzt mittlerweile habe ich auch früher dachte ich immer noch so, schmeißt die mit Informationen zu, können die eh nichts mit anfangen. Also es ist einfach zu viel, um darin einen Sinn zu verstehen. Und jetzt nehme ich aber ein System, dessen Hauptaufgabe es ist, Sinn zu extrahieren, und schmeiß die immer noch zu mit meinen Themen. Und das heißt, da kann man sehr viel Industriespionage einfach mit betreiben. Auch du hast ja jetzt, da habe ich mitbekommen mit Machine-to-Human-Solutions, ihr habt jetzt auch angefangen, eine eigene Instanz mit, ich weiß nicht, ob es ChatGPT ist, aber eine eigene Instanz aufzubauen, um dieses Datenthema nochmal so ein bisschen beieinander zu halten. Was ist da gerade so der aktuelle Trend?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, insbesondere vor dem Hintergrund, wo geht es als nächstes hin? Also wir fingen an mit unserem Startup und sahen halt Industrien wie zum Beispiel Maschinenbau. Julian, mein Co-Founder, der mit mir MTH gegründet hat, kam aus der Maschinenbaubranche. Ich hatte mit meinem Startup davor, was Cloud Robotics macht, da denkt man so Produktionsanlagen, ist ja so stehen. Da spricht man mit so einem Firmenchef und der sagt, nee, Cloud brauchen wir gar nicht kommen. Und ich so, das ist aber total toll, weil unsere Software ist halt hardware-unabhängig und das heißt, du bist jetzt nicht mehr, was weiß ich, bei der einen Firma kaufen, weil traditionell so ganz Produktionslinie halt alles nur eine Art von Roboter. Und ich sage, wenn die anderen mal 100 Euro weniger haben, da wir jetzt von der Hardware unabhängig programmieren, können sie auch mal in Ara nehmen, wenn die mal ein Angebot haben. Ne? Aber das Problem war absolut, nee, wollen wir nicht, weil unsere Daten verlassen nicht unsere Fabrik. Und wir haben gesagt, das ist ja eigentlich eine interessante Frage für jemand wie mich, der sozusagen auch intellektuelle Neugier hier hat. Wie mache ich das für mich zu einem interessanten Problem? Also das interessante Problem war, KI funktioniert nicht oder Daten liegen die Leute, denen wir gerne KI verkaufen wollen. Genau die möchten eigentlich ihre Daten nicht ausgeben. Mhm. Wir haben jetzt ein Produkt angeboten, was zunächst jetzt erstmal auf der derzeitigen Technologie, die halt da ist, ja. GPT-4, GPT-3 basierend. Aber da wurde ich mir jetzt schon wieder gefragt, okay, die Leute gehen irgendwie von dem ich traue dem Ganzen gar nicht zu. Ja, okay, jetzt ist es zu spät, jetzt brauchen wir das Zeug, jetzt, bei wem das landet, ist mir egal, meinetwegen auch. Ich meine, es wundern sich ja Leute, das ist jetzt auch kein absolut neues Problem für mich, weil es wundern sich manchmal Leute, wenn ich sage, bist ihr eigentlich, dass eine E-Mail zwar um die Welt geht und theoretisch auch in Manual 2 von irgendwem, also.
Genau, mein Reden immer.
Das wissen wir nur.
Ja. Und ich musste eben daran denken, das ist jetzt über 20 Jahre her, da war das auch Usus, zum Beispiel an der Universität, dass die Verwaltung Docs rumschickte. In der Annahme, dass jeder sowieso Word hat, ne? Weil ja. Word ist ja das einzige Programm, das diese Funktion erfüllen konnte, was damals überhaupt nicht stimmte, weil damals gab es auch sehr viele Office-Suites, aber Word war das, Microsoft Word war das dominante System und man weiß halt, also wie ich es, wie so ein Word-Dokument ist halt vielleicht auch so mal mit dem Editor aufmacht, da kamen halt diese ganzen Ads und komischen Symbole.
Ja, ja, klar.
Aber zwischendurch kamen immer wieder Buchstaben.
Mhm.
Und die Sache war, dass Microsoft ja einer der ersten Firmen war, die so Versionshistorie hatte.
Mhm.
Dass man halt ein Dokument irgendwie so, oh nein, ich habe Fehler gemacht, ich muss ein paar Schritte zurück.
Mhm.
Aber heute noch, aber heute mal ist das ein bisschen intelligenter, aber der Punkt war, es wurden halt, das ist unser Uni irgendwo
ein
Brief, ja. Und das ist der Briefkopf. Und da hast du es jemand anderem geschickt und jemand anderem. Und damals hatte Word noch, ich weiß nicht, ob es ganz systematisch war, aber es hat halt Versions gespeichert. Mhm. Und der Professor, der meine Magisterarbeit begutachtet hat und auch betreut hat, hat irgendwann, er wusste sie davon und er sagte, ich kann das niemand an dieser Uni wissen. Und er hatte Unix-Tool, das Strings heißt, wo er einfach Kang-Verzeichen extrahieren kann. Einmal über so ein Doc, was irgendwer rumgeschickt hat oder so. Hey, guck mal, hier ist noch ein altes Schreiben aus dem Rektorat, komplett in der Versionshistorie irgendwo drin. Und ich weiß jetzt, was der und der für eine Krankheit hat. Und guck mal, wie ist das dazwischen gekommen? Und er schickte halt dann diesen Strings-Ausdruck wieder an die Person oder ans Rektorat tatsächlich und sagt, du wisst ja eigentlich, was ihr rumschickt. Ihr schickt hier jedem. Und so ein bisschen so ist es tatsächlich auch ich muss da sehr vorsichtig sein, weil OpenAI wissen wir nicht genau, was die speichern, was die behalten, was und so weiter. Aber so ein bisschen so ist es halt auch bei den Machine Learning-Algorithmen. Das nennt man zum Beispiel nicht beabsichtigtes Gedächtnis. Mhm. Also wenn ich nur einmal überhaupt den Satz gehört habe, meine Kreditkartennummern ist, wenn jeder von uns so schlau ist, ChatGPT niemals unsere Kreditkartennummern zu sagen, weil jeder vielleicht auch so schlau ist, das darf ich nicht. Der eine, der es macht, der hat dem System gerade genau diese Information. Also es ist nett.
Ja.
Das habe ich ja eben gesagt, es sind Wahrscheinlichkeiten. Wie wahrscheinlich ist es, dass auf meine Kreditkartennummer ist,
eine echte kommt.
Eine Zahl kommt. Ne? Und wenn ich jetzt als Anweisung geben würde,
beende folgenden Satz. Meine Kreditkartennummer ist und ich heiße.
Ja, das müsste man tatsächlich mal testen, ne? Aber was ich gestern, hatte ich gerade gestern auch im Gespräch, das zu dem Thema Cloud und Daten nicht verlassen und so weiter. Da hatte ich jetzt irgendwie so, dass es scheinbar in Unternehmen so, dass was du sagst, Daten sollen im Unternehmen bleiben, etc. Man schützt das ja. Aber trotzdem, die Mitarbeiter, die halten sich ja häufig nicht daran. Weißt du, die Mitarbeiter gehen ja auf OpenAI, also auf chat.openai.com und chatten da in dem öffentlichen Bereich. Es gibt aber mittlerweile von Microsoft, auch im Azure-Bereich, gibt es ja auch einen Chatbot, ChatGPT, die sogar vielleicht ein bisschen weiterentwickelt, weiß ich nicht, aber ein bisschen so auf anderem Level das Ganze. Und dort kannst du eigene Chatbots erstellen. Und da bleiben die Daten innerhalb dieser Umgebung sozusagen. Und die Unternehmen, soweit ich mitbekomme hier und da, gestern gerade war das bei dem, die sagten, die brauchen normalerweise Jahre, um bestimmte Sachen umzusetzen, also in einem Konzert. Ne? Und jetzt ist das so, es haben sie mitgekriegt, dass die Mitarbeiter mit den Daten abwandern und jetzt haben sie innerhalb eines Monats ist die Order, dass quasi das ein ChatGPT-Nachbau sozusagen auch basierend auf diesem Azure basieren soll, weil dort soweit die das davon ausgehen, Microsoft, natürlich sagst du jetzt wieder, gibt man einem Unternehmen, aber die gehen davon aus, dass es besser ist, innerhalb Azure, innerhalb einer Umgebung, die Daten gehen wir davon aus, Microsoft, das bleibt alles da, alles schön. Und da gehen sie hin. Also die wollen die Mitarbeiter von diesem öffentlichen OpenAI, von diesem trainierten Modell wegkriegen. Macht das in gewisser Weise, kann man sich das vorstellen, dass es Sinn macht, ja, weil du dem auch, Azure kannst ja vortrainieren. Ne? Du kannst ja unterschiedliche Bots erstellen und sagen, du bist jetzt IT-Support. Und dann agiert er ja anders als ein Marketing-Bot. Das heißt, die Leute haben dann in Teams, ne, gehen sie in Teams rein, haben einen Bot, stellen Fragen, was mache ich, wie auch immer. Und dann ist es nicht die Antwort von dem öffentlichen OpenAI, sondern von dem von Microsoft, von Azure. Das ist so, habe ich so das Gefühl, dass das so ein bisschen so, also das ist jetzt nur, wie gesagt, jetzt ein, zwei Beispiele, aber ich kann das schon nachvollziehen, dass das sehr wahrscheinlich da so ein bisschen auch der Weg ist, ne?
Ich wollte gerade einen Witz machen, dass Microsoft natürlich weit näher an Leiden ist, als am Ende
im Quartier ist. Ich sag, ich habe jetzt, deswegen habe ich jetzt zweimal gesagt, was Microsoft damit macht und wie auch immer. Du kannst ja nur den Schritt gehen und dir eigenes Modell bauen. Also wenn du es wirklich willst, im Keller einen Server hinstellen. Es gibt ja mittlerweile ein Open Source Modell und dann das ganze Zeug selber nachbauen. Da musst du natürlich die Manpower haben, du musst ja jemand wissen, der eine Ahnung hat, du musst das Zeug auch updaten, das ist dann ja nicht, gehst auf eine Website, hast sofort einen aktuellen Stand, wenn das Modell abgedatet wird, etc. Das heißt, entweder du nimmst das Fertige aus der ne, Fabrik über die Cloud oder du baust das nach und ich frage mich jetzt, welches davon ist sicherer? Also ich glaube, der Server im Keller erfüllt nicht dieselben Sicherheitsstandards wie in deinem Rechenzentrum bei Microsoft, Google, Amazon, ist jetzt egal, lass mal außen vor die Marke, aber ich glaube, die Sicherheitsstandards sind da höher als bei dir im Keller oder bei einem Unternehmen jetzt. Stellen wir mal, kleines Unternehmen, 20, 30 Mann, die sind ja geiziger mit ihren Daten als ein Konzern häufig, aber ist ja auch ein anderes Thema, ne? Aber die können das doch nicht vorhalten. Aber was, sag mal.
Das schon, aber also, gerade da denke ich so, uns hat kurz mir jemand gefragt, ob er eine On-Premise, also eigene Lösung vor Ort haben könnte. Und als wir ein bisschen tiefer in das Gespräch gingen, kam halt auch raus, dass die Azure benutzen wollte. Und wir sagten, glaube, wäre schon klar, dass unsere Bits und Euro sich dann untereinander eigentlich nicht nebeneinander koexistiert. Das ist sozusagen, die sind durcheinander, sogar nebeneinander. Die sind nicht mal voneinander getrennt. Und das Investment von Microsoft, wie viel haben die gerade in
11 Milliarden, glaube ich, ne?
Oder 10. Die haben eine Riesensumme in OpenAI investiert und ein Großteil davon ist tatsächlich nur Azure Credits. Also,
naja. Das
läuft alles auf Azure. Also, es ist auch Koexistenz. OpenAI könnte es nicht ohne Microsoft machen, Microsoft Credits nicht ohne Azure One. Also, es ist für mich wirklich nicht klar, ob diese Abgrenzung völlig klar ist. Da muss man ein Stück weit Microsoft vertrauen als vertrauenswürdige Firma, die uns seit.
Aber das bist du ja eh, ne?
Sicherheitslücke Doc erhält. Aber die ist ja 20 Jahre
alt. Wir nehmen mal das Thema Langley. Es ist schon so, dass Microsoft, ich glaube, die Azure Services auch explizit in Europa hostet.
Mhm.
Ja. Also, das wird zumindest unter europäischem Recht liegen.
Das ist zum Beispiel eine Sache, die wir mit allem machen, dass wir sicher gehen, dass Azure Server, die wir benutzen, präferiert in Deutschland, in Frankfurt zum Beispiel, sind
genau.
Und nicht irgendwie in Amerika. Ich meine, es war ein Witz damals, als weiß ich nicht,
die deutsche Cloud, ja, das.
Nee, ich meine, jetzt als Skype gekauft wurde. Skype war
ja
genau,
ein
anderes Unternehmen und dann Microsoft die gekauft und dann wurde Skype einfach mal richtig langsam und da haben wir aber gesagt, naja, muss halt kurz darüber über der RSE so vorspielen. Ich meine, man will jetzt auch nicht zu viel sozusagen der Welt misstrauen. Aber das ist schon für mich ein großes Fragezeichen, warum Leute von ich möchte mit niemandem meine Daten teilen und jetzt in unserem Bereich zum Beispiel der Servicetechniker kriegt immer noch einen Zettel in der Hand. Das ist mehr so aus Zeitspargründen.
Ja.
Danach möglichst essen, ja. Also keiner wissen, wer da gewesen ist. Den Zettel schlummst du runter. Ne? Welcher Kunde braucht nicht auf der Linie?
Ja. Ich hatte gerade letzte Woche hatte ich ihn da auch wieder, ich erzähle das ja mal gerne und ChatGPT und dann so auch in Seminaren und so weiter, ob du das dann einsetzt, etc. Da ist ja ganz unterschiedliche Meinung. Und dann das letzte war ja, wir setzen es nicht ein, einerseits natürlich ihr Datenschutz und so weiter und dann, aber das Argument war, ja, es ist das Risiko ist ja da, dass der was Falsches, also dass der fantasiert, was so in den Medien so am Anfang immer so, ChatGPT macht Fehler und macht hier und macht da. So, da denke ich immer so, natürlich ist es ja richtig, aber andersrum, ein Mensch fantasiert grundsätzlich nie, ne? Also er findet nie was dazu oder erzählt nicht die komplette Wahrheit und so. Lass mich mal, es ist ja nur so, es wird ja immer dieses, wir nutzen es nicht, weil in 2% der Fälle der Chat Bot was Falsches rausgeben könnte. Verschenkt diese 98%, die er, ich sag mal, richtig macht. Ob das Zahlen jetzt stimmen, lass mich nicht drauf festnageln. Aber weißt du, was ich meine? Also wir sind ja eher so immer auf dem Risiko. Einerseits die Daten könnten abwandern, er könnte was falsch machen. Ich bin ja aber immer noch ein Mensch, der vorm Rechner sitzt, der sich die E-Mail, die er verschickt, vorher mal durchlesen darf.
Durchlesen sollte.
Oder soll.
Die Anrede.
Ja, so, weißt du, so. Das sind ja so Sachen. Also ich verschicke nie ein offizielles Schreiben oder irgendwas. Würde ich nie verschicken, wenn ich das nicht durchlese, nicht einigermaßen im Thema bin und weiß, was der da gerade macht, würde ich ja jetzt nicht einfach so blind, wenn es wichtige Sachen sind. Rumexperimentieren kannst du, aber wenn es um geschäftliche Sachen geht, lese ich mir durch, sag, jo, passt, hätte ich auch so geschrieben, raus damit. Ich habe 10 Minuten oder eine halbe Stunde Zeit gespart. Perfekt. Wo ist das Problem? Das ist, dass man es weiß, dass man produktiver sein könnte, man könnte schneller sein, aber man jammert, wir haben zu wenig Angestellte, wir haben zu wenig Personal, wir sind unterbesetzt, deswegen können wir die Kunden nicht bedienen. Wir sind ja unschuldig, die Kunden sind ja die Böse, weil die so viel von uns wollen, weißt du? Wir können nicht reagieren, wir sind unterbesetzt. Ja, wieso nehmen sie nicht Technologie?
Das ist ja keine Frage. Das Thema ist ja der Holzfäller, ne? Der sagt, ich komme mit dem Holzfäller nicht hinterher und sagt, er schleift deine Axt. Machst du scharf, bist du schneller, die habt keine Zeit zum Schleifen. Wir sind mittlerweile dabei, dass wir uns immer wundern, dass einer sagt, nee, Wetzsteine nehme ich nicht in die Hand, die könnten gefährlich sein, so ungefähr.
Ja.
Aber lass mal nicht ganz so schnell springen. Wir waren gerade noch bei deiner Lösung. Die finde ich total spannend. Also die privaten Chat-GPTs, sind die on-prem oder laufen die nur in der Cloud in einer abgesicherten Umgebung?
Im Moment Cloud, abgesicherte Umgebung. Also für mich persönlich, bei uns im Moment, da bräuchte man halt sehr große Ressourcen für. Und meine Überzeugung ist immer noch, man müsste in so ein großes Sprachmodell gar nicht das komplette Internet runterladen. Also alle Alternativen, die es derzeit zu GPT-4 oder so gibt. Also vor 2 Jahren wurde was released, was Bloom heißt. Das war Open Source und Kadamen und das war ein riesen Desaster im Prinzip. Also ich will jetzt nicht, die Jungs haben gute Arbeit geleistet, auf der Punkt war, man brauchte irgendwie den Superbecher in Jülich oder was. Also privat hätte man eigentlich die Ressourcen. Und das ist so fast der Status von jedem von jeder Alternative. Also es gibt jetzt wohl eine Lama-Version, die man wirklich vor Ort laufen lassen kann aus seinem eigenen. Aber für die meisten braucht man noch GPU, also grafische Prozessoren, die halt weit schneller laufen als konventionelle CPUs. Ich sehe da im Moment noch nicht die große Alternative. Die Alternative, die man jetzt braucht, ist halt, dass es geht nicht ohne Daten. Wir zum Beispiel als Firmen müssen jetzt erstmal Daten sammeln.
Also das Internet runterladen.
Eben nicht. Wir wollen einfach nur die Daten, die am Ende auch wieder rauskommen sollen, müssen auch rein.
Mhm.
Und dafür müssen wir halt jetzt bei diesen Kunden, die traditionell weniger gerne ihre Daten rausgeben, mit dem Versprechen, dass sie dafür etwas Sichereres kriegen, erstmal ein bisschen mithören bei Trick von Arten, was die so an E-Mails verschieben, was die in ihren CRM steht haben, welche technische Dokumentation die haben. Wenn man nur diesen Ausschnitt nimmt und daraus relativ präzise Wahrscheinlichkeit für Einfolgen tippen kann, dann müsste es eingehen. Eventuell braucht man die generelle Sprachfähigkeit eines größeren Large Language Models, aber
nein.
Es ist sehr denkbar, dass auch eine kleinere Menge ausreicht.
Aber ist es nicht so, dass wir grundsätzlich, also wir kommen, glaube ich, in unserer Zeit und in den nächsten Jahren, kommst du in irgendeiner Weise nicht drumherum, Daten in irgendeiner Weise übers Internet irgendwo zu übertragen, damit sie verarbeitet werden. Ich verstehe das ja, dieses Lokal. Das hat seine Vorteile. Ich finde immer nur, das muss so ein bisschen, muss auch so ein bisschen das Verhältnis bleiben. Ne? Also du kannst nicht so ein eigenes Modell im Keller auf dem Server betreiben. Das ist nur schwierig. Dann auch man muss auch das Risiko abwägen. Weißt du, was, also wenn ich jetzt mich mit dem Chatbot unterhalte, dann denke ich, komm, wenn die das jetzt speichern, wenn die damit was machen, so, fertig. Also die Aufgabe, weißt du, die ich mache. Natürlich gibt es ja Konzerne und es gibt ja Internas und es gibt ja wichtige Sachen. Gut, da muss man dann gucken. Dann ist natürlich die ganze, muss ich die Umgebung vielleicht aufbauen. Vielleicht muss ich das auf Azure. Aber ich glaube nicht, dass du jetzt, dass die Zukunft ist, dass jeder einen eigenen Chatbot im Keller aufbaut. Es ist ja, du baust ja deinen eigenen auf, aber du bist ja auch wieder ein Unternehmen mit dem Ziel, sehr wahrscheinlich wieder mehrere zu bedienen. Ja. Das heißt, am Ende ist es nur, gebe ich meine Daten dem ganz Großen oder gebe ich dir dem Kleinen? Was ist daran sicher? Oder sicherer? Der große Wahrscheinlichkeit, dass er meine Daten benutzt, unterstelle ich jetzt mal, sehr wahrscheinlich machen sie es nicht, wozu auch, in Anführungsstrichen, bei dem Kleinen, könnte, weil das Geld fehlt, ja, also so ein ChatGPT zu betreiben, kostet, glaube ich, täglich, ich habe das irgendwo mal gelesen, ein paar hunderttausend. Für diese nur, um den Chatbot zu betreiben. Wo willst du das Geld nehmen, um so ein System zu betreiben? Das heißt, du kommst nicht drumherum, dich irgendjemand deine Daten zu geben, oder nicht? Das andere ist doch Illusion, oder nicht? Also wenn du jetzt wirklich Schritt halten willst und mit dieser Geschwindigkeit, und die nimmt ja jetzt noch zu, die wird ja sich langsamer, dann das geht ja noch mehr, ChatGPT 5, der Name zumindest wurde ja schon angemeldet. Das heißt, das ist ja nur eine Frage der Zeit. Das wird dieses Jahr sehr wahrscheinlich sein. Dann kommt es nochmal. Wer soll da jetzt noch in der Anführungsstrichen hinterherkommen, wenn du dich nicht teilweise dieses Modells bedienst?
Also die Frage wäre, brauche ich GPT 5 an dem Tag, wo ich GPT 3 hier
habe? Ja. Also ja, das ist jetzt, das ist, okay, ja, das ist...
Das ist ja für das, der zweite Buchstabe, der in GPT steht, Pre-Trained Transformer.
Ja.
Also ist vortrainiert. Das heißt, theoretisch, wenn diese Modelle zumindest laufen lassen kann, also es zu trainieren,
ist
das Teuerste.
Ja, ja, das ist das Teuerste. Ja.
Das hat irgendwie, weiß ich gar nicht, ist wirklich eine horrende Zahl irgendwie, den Strom vor 5 Jahren von ganz San Francisco verbraucht, oder?
Ja, ja, genau.
Die kommt.
Ja, genau.
Deswegen, also auch da sehe ich eine gewisse Notwendigkeit, mal nachzudenken, wie viele, wir haben jetzt Stable LM, wir haben Falcon, wir haben Llama, wir haben Aleph Alpha baut was. Es gibt so viele Large Language Models jetzt. Und die Frage ist das überhaupt den Strom wert, den wir da immer reinbauen? Das müsste man nur. Also das ist für mich fast die wichtigere Frage. Oder sagen wir, OpenAI sind die einzigen, die so viel Strom
machen. Ja, wobei das, glaube ich, das regelt dann der Markt, ne? Die Nachfrage etc. Das wird also, sich mit Sicherheit...
Also Sicherheitsbedenken und die Umweltbedenken, wenn die gegeneinander abwiegen, finde ich doch irgendwie, also unser Leib zu sagen, das regelt der Markt. Also jetzt jeder irgendwie Wind Large Language Models trainiert und das irgendwie eine riesen Carbon Footprint hat, das halte ich halt auch für... Also da würde ich vielleicht sogar lieber mal meine Daten für aufgeben, als dass jeder jetzt irgendwie...
Aber meinst du, dass ich das auch irgendwie, wie das so immer ist, bei jeder neuen Entwicklung, es gibt immer ganz, so wie du sagst immer, jeder trainiert so ein Teil und es gibt ja zig, da, im Moment ist ja jeder, der irgendwie seinen, ich sag mal, wo sein Aktienkurs hochgehen soll, der sagt dann, der trainiert gerade ein Modell und dann KI und so weiter, aber es wird sich auch irgendwann mal wieder zu einigen Wegen zusammenfügen. Also ob das ja der ChatGPT ist, das sei mal dahingestellt. Ob da wie das heißt oder welches das ist. Nvidia ist da ja auch ganz, ganz groß in dem KI-Game.
Die haben
Rechenpower. Selber. Ne, da wird sich das irgendwann mal wieder so ein bisschen normalisieren. Aber es ist im Moment ist das so, wenn du deine Vorteile oder dein Arbeitskräftemangel oder wie auch immer, dann ist es ja eigentlich eine Lösung, die schnell einsetzbar ist, die funktionieren könnte und einfach im Weg stehen die ganzen Bedenken.
Also, das ist das Thema, was wir quasi gerade, also nicht hier, sondern woanders schon besprochen haben. Ich sehe schon einen ziemlich großen Bedarf darin, dass man so in derselben Qualität etwas in Europa einfach aufbaut, und zwar als Gemeinschaftsprojekt. Erstens mal ist es Gemeinschaft.
Ja.
Das heißt, wenig Chance, dass ein Einzelner es stark ausnutzen könnte. Weil was wir nicht vergessen dürfen, es sind Industrieunternehmen mit einer Gewinnerzielungsabsicht in einem Land, in dem sie auch der Gesetzgebung des Landes unterliegen. Und die Amis haben einfach die Hintertür offen. Die sind da vermutlich nicht viel anders als die Chinesen, dass der Staat jederzeit und staatliche Behörden jederzeit auf die Daten zugreifen können. Das ist einfach so. Nee, aber da sage ich, je nachdem, also A, ist Amerika ist politisch beeinflussbar, also da kann anders gewählt werden, deswegen kann anders mit Dingen umgegangen werden.
Ja.
Und da haben wir wenigstens einen Vierjahreszyklus, ne? Da kann man sich noch auf Dinge einlassen. Dazu kommt, das ist ein Unternehmen, da kann ein CEO wechseln, da kann eine Richtung wechseln. Und normalerweise geht es ja immer darum, anfüttern, bis es alle brauchen, dann Geld abziehen. Also du kommst halt einfach in eine massive Abhängigkeit, gerade bei so einem wichtigen Thema. Natürlich ist es schnell, natürlich ist es einfach, aber du kommst halt in eine massive Abhängigkeit. Russisches Gas war auch total billig, weswegen wir halt mal ganz kurz hier vor Ruin gestanden haben im letzten Herbst, weil man Angst hatte, dass wir gar keins mehr haben. Und da ging es nicht nur darum, dass es nicht mehr warm ist, sondern das ganze Industrie flach gelegen hätte. Und der Counterpart für uns wäre halt einfach eine europäische Lösung.
Oder allein, dass das, ich meine, es geht so ein bisschen um Monopole und um Alternativen haben und so. Und ich meine, das ist weniger KI, ein Stück weit, aber ein bisschen nur. Zum Beispiel jetzt der Twitter-Verkauf an Elon Musk. Es ist fast unglaublich, dass niemand mehr mit diesem Produkt zufrieden ist. Ne? Also, irgendwas schrieb die Tage wieder. Es ist heute wieder so ein Tag, wo alle gerade, where everyone is rage quitting Twitter, wo jeder irgendwie aus Wut jetzt Twitter wieder verlässt.
Ja.
Oder ein paar Tage später sind sie zurück. Das ist ja auch durchaus eine Gefahr. Also Elon Musk ist ja massiv in einer größeren Menge von Menschen und der Emotionen leider auch am Spiel, nur mit einer sehr großen Informationsquelle. Und das ist ja wirklich auch ein Spiel. Ich meine, er hat vor ein paar Tagen, er hat irgendwas erzählt von, du bezahlst jetzt viele gelesene Tweets, wo jeder sagt, das macht aber keinen Sinn. Der will doch, jedes soziale Medienunternehmen will, dass einfach Leute viel Zeit darauf verbringen, viel lesen. Und es war einfach wieder am Lust.
Der war so perfekt. Um das wieder ein bisschen auf normalem Maß runterzuziehen.
Ja, es dachten auch alle, aber in Wahrheit hat er bloß einfach die Google-Rechnung nicht bezahlt und sein Server macht gerade die UFO, weil er irgendwie gedrosselt wird. Und er hatte halt Mist erzählt und dadurch aber wieder Traffic erzeugt auf einer fast am zusammenbrechenden Seite.
Aber du musst ja sehen, also er scheint jetzt, wie auch immer, aber er ist ja so mit seinen Äußerungen und wie er so macht und wie er so umgeht, das ist ja schon, du könntest ihn sagen, der ist bekloppt, der ist drüber, aber der weiß schon, also ich glaube nicht, dass er sie jetzt irgendwie sagen ist. Dass er morgens aufsteht und sagt so irgendwie so impulsiv. Also ich glaube, da ist schon Plan. Wenn der sagt jetzt, jeder Tweet soll jeder bezahlen, berichtet die Weltpresse drüber. Er relativiert das am nächsten Tag, aber er hat die Werbung umsonst gekriegt.
Und ich würde auch eher vermuten, er schmeißt das raus und seine Mannschaft relativiert das den nächsten Tag.
Trotzdem berichtet die Welt drüber. Er verkauft der Tesla die ganzen Autos, ohne irgendwie einmal einen Spot geschaltet zu haben. Nur über seine, weißt du, seine Aus...
Aber das ist ja schon genau das Problem benannt, was du nachher bei ChatGPT auch hast. Ein Einzelner bestimmt Weltgeschehen.
Ja.
Auch bei diesen Sprachmodellen hast du ja Beschränkungen drin. Was sollen die zum Lernen rannehmen? Was sollen die rauslassen, um Antworten zu geben? Geh mal hart davon aus, dass das limitiert ist.
Ich kann es nicht mal mit Bestimmtheit sagen, aber allein schon... was man ChatGPT mittlerweile fragen kann und was nicht. Also ich kriege es nicht hin. Ich habe irgendwann mal gesagt, schreib mir einen Tweet im Stil von Andrew Tate. Ich weiß nicht, ob der jedem was sagt. Der Albtraum im Internet ist er jetzt bekannt als der Mann, der die Männlichkeit retten wird. Er ist aber wirklich ein oberflächliche, fürchterliche Person. Manche Leute gehen sogar davon aus, dass er ein Charakter ist, den er spielt, um damit Geld machen zu können. Weil er wirklich Sachen sagt, wo er sagt, das ist jetzt aber schon. Und gerade sitzt er irgendwie, ist er in Rumänien angeklagt für Trafficking. Und also wirklich du kriegst ChatGPT nicht dazu, einen Tweet im Stil von Adam Tate rauszubringen.
Ja.
Ich habe schon ein paar Sachen eingegeben, wo es halt sagt, mache ich nicht aus Geschmacksgründen.
Ethischen oder wie auch immer.
Ja, ja. Das Wochenende, wo ChatGPT released wurde, war es ja noch die heile Welt. Da konnte man, man konnte ChatGPT einfach nicht sowas fragen wie, wenn du eine Frau, einen Mann und ein Kind opfern müsstest, wen davon würdest du wählen?
Ja.
Weil die Antwort auf jeden Fall, auch, man konnte sowas fragen wie, wenn du eine Funktion schreiben solltest, in Perl, die das, oder kam halt mal raus, ja, die Frau ist nicht wert oder so. Also egal, was man konnte, halt irgendwas
wegen
auch. Aber sie haben es ja schon jetzt so hart, wie sagt man da?
Limitiert?
Nicht limitiert, sie haben es sehr, sehr
eingegrenzt in der, Auswahl.
Ich weiß nicht mal, also auf Englisch würde ich curated sagen. Also sie haben sehr.
Ja, kuratiert.
Ja.
Es ist eigentlich nicht mehr der pure Transformer, der einem hier antwortet. Ne, sie haben viel Reinforcement Learning, also Bestärkendes Lernen, die belohnt Lernformen. Aber allein schon, wenn wir uns, das kann ich halt einfach, weil San Francisco, die Stadt der politischen Korrektheit, auf Steroiden ist, wo dieses Ding geschaffen wurde. Mich wundert es nicht, wenn einer meiner Mitarbeiter einfach mal unser System testet und nur dreimal Hallo, Hallo sagt. ChatGPT 3 hat dann so Antwort, hat dann als Titel des Anrufs, wir bauen immer einen Titel für den Anruf und Anliegen und so, er kam irgendwie Ausbeutung der Arbeitskraft und Menschenrechtsverletzungen und so. Und ich dachte so, ja, es sind schon Themen, die in San Francisco wahrscheinlich irgendwie so beim Kaffee besprochen. Ich war noch nie da oder so, stelle ich mir die Crowd da vor, sehr, sehr links, sehr. Und das merkt man schon auch bei ChatGPT, dass da so ein Geschmäckle ist von man merkt, wo dieses Ding kreiert wurde.
Ich meine, so dediziert braucht man ja eigentlich gar nicht drauf eingehen. Das Thema ist halt nur einfach, deswegen nicht so eine europäische Lösung und etwa. Ich finde es gut, wenn wir auf zumindest divers in Europa diskutieren, was wir wollen und was wir nicht wollen. Also, dass bestimmte Einschränkungen sinnvoll sind, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Das muss definitiv da sein. Aber es wäre auch sinnvoll, wenn man das bei uns macht, mit unseren Wertekonstrukten, auch wenn sie sehr divers sind und sehr, sehr, sehr bunt, und wenn man darüber diskutiert. Wenn man gemeinsam beschließt, was man will und was man nicht will. Und nicht, wenn das ein Unternehmen alleine macht, sei es, weil man eine interessante, schillernde Persönlichkeit plötzlich als Chef hat, beispielsweise Elon Musk, oder weil sie in einer bestimmten, nennen wir es Bubble, wie auch immer die sein soll, groß geworden ist und deswegen die Werte da reinlegt, die vielleicht nicht zwangsläufig die Werte der Rest der Welt sind.
Ja, aber das ist ja richtig. Also wenn es sowas gäbe, würde man es ja mit Sicherheit nutzen. Zum einen, Punkt, es gibt ja in Europa zumindest nichts Großes, nichts Bekanntes, was so das große Licht erblickt. Ich habe auch immer so das Gefühl, dass in Europa zu viel diskutiert wird, aber das wäre ein anderes Thema und das alles zu lange dauert. Und einfach das Denken in den USA drüben in bestimmten Bereichen einfach anders ist. Und deswegen kann viel schneller sowas entstehen. Und man muss ja sich immer entscheiden, glaube ich, so ein bisschen. Natürlich gibt es überall Risiken. Wenn du dich mit einem Mensch unterhältst, der macht Fehler. Es hat alles Vor- und Nachteile. Wenn ich jetzt ChatGPT in der einen Richtung teste und gucke, was macht der falsch, wo ist er rassistisch, werde ich mit Sicherheit was finden. Das ist ja klar. Und also Europa klar, aber es gibt nichts. Ich wüsste nicht, wo was daraus entstehen könnte. Und da auch das Gefühl, bis wir fertig diskutiert haben, was wir wollen und vor allem, was wir nicht wollen, ist eher das Gefühl, das Wichtigere, was wir nicht wollen. Und da drüben machen sie schon 10-mal. Das ist ja auch dieses europäische, ich weiß nicht, wie das heißt, KI-Gesetz und so weiter. Das hat ja schon dazu geführt, dass einige Apps von Google und Co. nicht mehr in Europa veröffentlicht wurden, beziehungsweise nicht sofort. Der Google Bard, also ChatGPT-Konkurrent, kam ja überall um Europa herum, war schon aktiv und verfügbar. Nur bei uns in Europa war er nicht, weil die Gesetze, wie gesagt, da bin ich raus. Also ich weiß nur, das ist ein europäisches Gesetz und das limitiert schon die KI so stark, dass die Unternehmen Sachen zurückhalten, weil die dann mit den Daten nicht mehr so viel anfangen können. Und deswegen lohnt sich das dann sehr wahrscheinlich wirtschaftlich nicht mehr und dann sitzt sie raus. Aber in Europa haben wir nichts oder weißt du irgendwas? Bin ich raus oder weißt du irgendwas so. Oder du baust ja jetzt was, vielleicht wirst du ja irgendwann mal über Europa und wie auch immer bekannt.
Würde ich gern.
Hast du nichts dagegen, das weiß ich ja, glaube ich dir.
Also jetzt rein Monat, ich da Ambitionen hätte in der Richtung, ich würde sowas gern sehen und ich glaube, die einzige Möglichkeit, wie es wirklich europäisch ist, ist ein Startup, was darauf aus ist, damit Geld zu machen, mit einem Large Language Model. Ob das jetzt Alpha sein wird oder dieses französische, was gerade 100 Millionen gekriegt hat, weiß ich nicht. Aber das, dann wäre die Frage, brauchen wir ein generelles großes Sprachmodell oder ein dediziertes, wie das, von dem ich jetzt spreche, was vielleicht auch nicht mal komplett ohne den Diana rauskommt, aber vielleicht eine eigene Instanz von Lama zum Beispiel. Ja,
aber nur noch mal abschließend, Robert, das habe ich gerade eben noch, wir reden immer von Abhängigkeiten. Ne? Wir sind jetzt abhängig, sei es mal Microsoft, weil Microsoft die Server und so weiter, ChatGPT finanziert das ja im Prinzip. Aber was ist, wenn in Europa, und mal, es wird einer, es kann nur ein großes Unternehmen sein, vielleicht das mit dem Magenta, ich sage jetzt mal keinen Namen, wir haben die Diäten vielleicht, die finanziellen Mittel dazu, die Server und so weiter, Infrastrukturen, dann verlagert sich doch nur die Abhängigkeit. Dann ist es Europa, dann haben wir mitdiskutiert also, 5 Jahre, was wir nicht wollen und kriegen das dann viel verzögert, aber sind doch trotzdem, dann heißt es nur, der Name ist doch, die Firma ist anders.
Ich würde ganz gerne hier in Kappen uns schon eine ganze Weile unterhalten. Eigentlich kommen wir schon in das nächste Thema.
Ja.
Ich würde mich total freuen, wenn wir nochmal eine neue Runde drehen könnten. Kurze Antwort dazu, wenn ich von Europa spreche, bin ich schon sehr stark bei dem Thema Open Source oder zumindest staatlich induziert,
ja, okay.
Nicht auf ein Unternehmen gelegen. Weil, exakt wie du sagst, haben wir das Problem in Grün. Nicht ganz so schlimm, weil es wäre immer in Europa, aber ich würde ganz gerne das an der Stelle abkürzen, den Rest der heutigen Podcast-Sitzung. Ich fand das total spannend, was du erzählt hast darüber, wie so ein ChatGPT funktioniert, auch die linguistischen Einblicke da rein, finde ich noch deutlich spannender als die informatischen, auch so nach dem Thema, irgendwann muss halt auch mal Software ausprogrammieren. Ist immer noch komplex genug, viele Themen, über die man sich unterhalten kann. Ich finde es immer total wichtig, dass man ein grobes Verständnis vom Lösungsraum hat. Also wie funktioniert das, wo kommt das alles her? Ich muss dafür nicht irgendeine Programmiersprache können, das ist dann halt der nächste Schritt. Und wir kommen jetzt hier genau an die Stelle, was ich noch zusätzlich total spannend finde, wo stehen wir da gerade und was entwickelt sich? Und das würde ich gerne, wie gesagt, wenn du wieder da bist, dazu kommst, nochmal in einem neuen mitdiskutieren, wo stehen wir, wo geht das ganze Thema hin und warum ist Europa so ein bisschen unter Ferner liefen? Also warum, wo stehen wir da vielleicht auch im Vergleich zur Rest der Welt, wo wir uns auch eigentlich wünschen, dass es europäische Lösungen für sowas gibt, um uns als Europa zumindest unabhängig zu machen. Auch da will ich eigentlich gar nicht drauf ein. Es macht keinen Sinn, das in Deutschland alleine zu betreiben. Das funktioniert alles nicht. Ich glaube, wir sind uns ziemlich einig, dass wir Bändern über Europa sprechen, als unseren Heimathafen. Wie gesagt, würde mich total freuen, wenn du wiederkommst, dass wir das Thema dann durchgehen.
Komm gerne wieder, Klang. Also waren sehr schöne Fragen und sehr schöne Diskussionen.
Ja,
viele sehr interessante Punkte angesprochen und vor allem auch so ein bisschen da auf Positionen bezogen, die, wo man halt mal drüber reden kann, sowas wie, warum denn nicht?
Ne? Ja.
Warum denn nicht OpenAI? Oder nur OpenAI? Oder nur die Amerikaner?
Gemeint.
Vielleicht so, hat Huawei ja auch was im Schaden. Ne?
Dann weiß man nicht. Wenn, wie gesagt, das wäre eine schöne Sache. In dem Sinne,
ja,
du hattest das letzte Wort.
Bis zum nächsten Mal.
Danke, Sarah.
Danke. Tschüss.
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 Mach mal.